Bevor dass ich einsteige in unser Predigtsthema, möchte ich noch kurz etwas sagen zu einem anderen, sehr losgelösten Thema, das nichts zu tun hat mit unserer Predigtserie, aber wo mir doch irgendwie wichtig wurde, ist über die letzte Woche. Und nachher steigen wir gerade ein ins Predigtsthema. Aber zuerst möchte ich ein paar Sätze sagen zur Kleidung. Insbesondere zu meiner Kleidung. Am Sonntagmorgen. Ich weiss, das ist ein Thema, das die einen oder anderen tatsächlich beschäftigt und sich fragt, wie leitet sich denn der Micha am Sonntagmorgen an für seine Predigt? Und das ist mir jetzt wichtig geworden, dass ich gefunden habe, hey, weisst du was, ich tue ein paar Sätze darüber erklären. Vielleicht hilft das ja heute Morgen am einen oder am anderen, wenn ich das mal kurz erkläre, was meine Überlegungen oder was meine Ideen sind. Vielleicht, ich weiss, es stört die einen oder anderen, dass ich mich leger kleide oder respektive die Frage ist manchmal, kannst denn du nicht am Sonntagmorgen für die Predigt ein Hemd anlegen? Jetzt ist es ja so, dass ich selber im Fall gar nichts habe gegen Hemper. Ich habe während langer Zeit in meiner Berufskarriere als Banker jeden Tag einen Anzug angelegt. Und das hat mich auch gar nicht gestört. Ich habe das sogar sehr geschätzt und auch ein gewisses Mass, kann man sagen, auch gefeiert oder zelebriert. Weil das hat ja dann zu dem Setting dazugehört. Man ist der seriöse Banker und man leistet sich auch etwas für den Anzug und man gibt ein bisschen Geld aus für das und man will dann auch dementsprechend eine Figur machen oder etwas darstellen. Also, mich hat das auch gefeiert und geschätzt, während diesen Jahren das entsprechend zu machen. Jetzt, wieso mache ich das nicht am Sonntagmorgen? Und das hat mit einem einfachen Grund zu tun, für mich wäre das nicht mehr authentisch. Es ist mir wirklich wichtig, am Sonntagmorgen in die Gemeinschaft der Heiligen hineinzukommen, als der, wo ich bin. Und auch vielleicht durch meine Vergangenheit als Banker wäre ein Anzug ein gewisses Mass eine Verkleidung. Das würde etwas darstellen, wo ich gar nicht möchte oder wo gar nicht authentisch wäre für mich. Und darum tue ich mich am Sonntagmorgen nicht in einen Anzug kleiden, weil das wäre nicht ich selber. Und es ist mir von ganzem Herzen ein Anliegen, dass am Sonntagmorgen, wenn wir zu Gott kommen, dass wir so kommen, wie wir auch wirklich sind. Dass wir nicht ein Bedürfnis haben, uns auch ein gewisses Mass zu verkleiden oder etwas wollen darzustellen, zu präsentieren, repräsentieren, wo wir vielleicht ja gar nicht sind. Und ich mache das auch bewusst, nicht nur für mich selber, sondern auch, dass Menschen selber das Gefühl und das Wissen haben, dass sie dürfen so kommen, wie sie wirklich sind. Man muss sich nicht anders präsentieren am Sonntagmorgen, als man eigentlich ist. Das macht man auch mit Kleidung. Jetzt, ich weiss, es gibt noch eine zweite Seite und zu der möchte ich jetzt gerade auch noch etwas sagen. Es ist ja dann trotzdem so, dass man am Sonntagmorgen auch mit seiner Kleidung kann Gott die Ehre geben oder man sollte das machen. Das ist ja auch die Idee hinter dem, oder? Weil wir nehmen das ja ernst, was am Sonntagmorgen passiert und dementsprechend wählen wir auch eine Kleidung aus, oder? Weil wir möchten ja dann am Sonntagmorgen ja auch Gott die Ehre geben. Und mir ist klar geworden, durch eine simple Geschichte, dass das sehr individuell unterschiedlich kann sein kann, wie das dann am Schluss aussieht. Ich habe nämlich mal ein sehr interessantes Erlebnis gemacht an Weihnachten. Das ist vielleicht so 2 Jahre her, oder 3 Jahre, ich weiß es auch nicht mehr so genau. Am Sonntagmorgen, oder einfach am 25. Dezember am Morgen, habe ich meinem Sohn, am Seraya, gesagt, er war dort vielleicht 3 oder 4 gewesen, Seraya, heute ist Weihnachten. Und es ist ein spezieller Tag, und ich habe ihm erklärt, darum legen wir unsere schönsten, besten Kleider an, die wir haben, weil wir gehen jetzt dann in den Gottesdienst, und dort wollen wir feiern und Gott die Ehre geben. Alles klar? Seraya hat gesagt, jawohl, alles klar. Oh ja, das möchte ich. Er geht in sein Zimmer und legt seine schönsten Kleider an, die er hatte. Das ist natürlich dann sein Trikot, das er am Tag vorher ein Geschenk bekommen hat von uns. Das war für ihn das absolut schönste, beste, das er hat. Ein NFL-Trikot, das man zum Sport normalerweise anlegen würde. Das war sein bestes Kleidungsstück. Und so kommt er und sagt, schau Papa, tada, ich habe mich so schön angelegt, wie es nur geht. Und dann schaut er mich an und sagt, Papa, willst du dich bitte auch so schön anlegen, wie du nur kannst? Du hast ja auch ein Trikot. Leg bitte dein Trikot an, weil wir wollen ja jetzt Gott die Ehre geben am Sonntagmorgen, wenn wir an Weihnachten in die Kirche gehen. Dort habe ich gefunden, weißt du was? Okay, ja, das machen wir. Und so sind wir an Weihnachten mit unseren Trikots in Gottesdienst gekommen. Im vollen Bewusstsein, dass das vielleicht der ein oder andere stört, aber auch im vollen Bewusstsein, dass wir das bewusst machen, um Gott die Ehre geben. Weil für ihn ist das tatsächlich das Schönste gewesen, was er hatte. Und so hat er sich bewusst gekleidet, um Gott die Ehre zu geben. Und das Prinzip, das mache ich heute immer noch so. Ich wähle meine Kleidung schon bewusst aus. Es ist vielleicht nicht die, die jemand anders auswählen würde in einer anderen Situation. Aber ich mache es trotzdem. Und ich tue mich auch entsprechend gedanklich und auch äußerlich darauf vorbereiten. Vielleicht ist das nicht so, wie andere das würden machen. Aber ihr dürft wissen, das ist auch ein gewisses Maß Authentizität. Dass wir selber im Bewusstsein Gott zu ehren, aber individuell unterschiedlich, da in diesem Gottesdienst möchten zusammenkommen, um Jesus zu feiern. Und er kennt Herzen, er sieht Herzen, er weiß, wer, warum, was anlegt. Also, hey, wenn es für dich zur Ehre Gottes ist, dass du am Sonntag einen Anzug anlegst und das authentisch ist, genial, bitte mach das. Wenn es für dich authentisch ist, eine Lederjacke anzulegen am Sonntagmorgen, weil du findest, das ist das schönste Kleidungsstück, das du hast, und du legst das bewusst am Sonntagmorgen an, um Gott die Ehre zu geben, dann bitte, mach das. Wir wollen hier zusammenkommen, um Gott die Ehre zu geben, so wie wir sind, nicht irgendwie verstellt oder irgendwie etwas repräsentieren wollen, wo wir ja gar nicht sind oder gar nicht wollen. Genau. Das war mir noch wichtig, um so mal sagen, ich hoffe, ich könnte das jetzt vielleicht ein bisschen besser einordnen, wieso dass sich der Micha anlegt, wie er sich anlegt am Sonntagmorgen. Genau. So, Amen. Genau. Jetzt möchte ich beten und dann steigen wir gerade ein in unser heutiges Predigtsthema. Ja, Jesus Christus, wir sind wirklich da, um dir die Ehre zu geben und dich anzubeten und dich zu feiern, genau so wie wir sind. Wir wissen, bei dir gibt es Annahme, wie wir es auf dieser Welt wahrscheinlich nie werden erleben. Ohne Bedingungen, ohne irgendetwas. Du bist es, der uns von ganzem Herzen sieht und lieb hat und so nimmt, wie wir sind. Und für das können wir dir gar nicht genug Danke sagen. Für das können wir dir gar nicht genug Ehre geben, dass du wirklich so ein genialer, liebender Vater bist im Himmel, der seine Kinder einfach lieb hat. Und wir danken dir, dass du dein Wort uns gegeben hast und dass wir heute am Morgen dürfen tiefer verstehen, was dein Willen ist und dass du möchtest uns sagen an dem heutigen Morgen. Mach du unsere Herzen weit auf, mach du uns bereit für all das, was du vorbereitet hast. Heiliger Geist, du bist eingeladen, du bist herzlich willkommen. Beweg du uns, tu du den Finger dort drauf, wo du möchtest den Finger drauflegen, auf das darf passieren, was dir wichtig ist. Und alle, die einverstanden sind, dürfen mit mir zusammen sagen, Amen. Amen. Vielleicht weißt du das, ich kann eine medizinische Erkrankung, nämlich Diabetes, Typ 1. Jetzt, das bedeutet, kurz zusammengefasst, mein Immunsystem hat eines Tages beschlossen, dass man alle Zellen, die Insulin produzieren, im Pankreas müsste töten. Und dementsprechend hat mein Immunsystem das dann auch durchgeführt, was mich jetzt in einer etwas blöden Situation zurücklässt, nämlich, mein Körper kann kein Insulin mehr produzieren. Ich möchte jetzt da nicht zu fest in medizinische Details reingehen. Es bedeutet einfach, dass ich meinen Insulinhaushalt mit Spritzen jetzt selber reguliere. Und das funktioniert für die meiste Zeit eigentlich sehr gut. Es gibt aber Situationen, wo ich zu viel Insulin spritze. Und das führt dann dazu, dass der Körper dass die Zellen von meinem Körper Zucker im Blut aufnehmen wollen. Aber weil ich weniger Zucker gegessen habe, als ich eigentlich gedacht habe, oder irgendwie dort mich verrechnet habe, oder irgendwie das nicht genau exakt gut gemacht habe, kann das nachher dazu führen, dass ich ein Hypo bekomme. Das ist eine klassische Unterzuckerung. Und das ist ganz ein spezielles Gefühl. Ich habe das manchmal auch in der Nacht, so am Morgen um 2 oder 3 in der Nacht wache ich auf, weil ich habe Langzeitinsulin, das über die Nacht wirkt. Und wenn es dann falsch dosiert ist, gibt es dann ab und zu ein Hypo mit in der Nacht. Das fühlt sich dann so an, ich wache dann auf, schweißgebadet und mein ganzer Körper schreit nach Zucker. Es gibt dann so eine tiefe innere Lust nach süßen Sachen, nach Zucker. Das kannst du fast nicht beschreiben. Das ist wie so ein Trieb, der da freigesetzt wird, wo dich eben aus dem Tiefschlaf rausholt und dich mit einer Sehnsucht, mit einer Lust nach Essen und Trinken erfüllt. Und so stockle ich dann in meine Küche mitten in der Nacht und beim romantischen Schein vom Kühlschranklicht esse ich dann Schoki und trinke süße Sachen. Und ich sage euch, das Gefühl, die Befriedigung in dem Moment, dass das tiefe Verlangen, das zu stillen, ich sage euch, das ist so etwas Schönes, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wenn ihr das selber nie gehabt habt. Die einzige, ich glaube, schwangere Frauen können das vielleicht ein bisschen nachvollziehen, oder? Wenn sie so eine richtige Lust nach etwas im Hand haben. Ich weiß, es gibt es ja manchmal in den Schwangerschaften, oder? So Essiggurken mit Nutella. Gibt nichts Besseres für eine schwangere Frau in dem Moment. Und wenn du das dann, das Verlangen in dem Moment kannst stillen, ist das nicht ein geniales Gefühl? Wenn du so ein tiefes Verlangen, etwas, nachdem du Hunger und Durst hast, kannst stillen, gibt nichts Schöneres als das, oder? Das gibt ein englisches Wort für das, das ist ein Craving. Wenn du irgendein Craving hast, dann sehnst du dich nach etwas so tief und fest. Und wenn das befriedet wird, gibt es etwas Schöneres. Und um genau das Gefühl, das Verlangen, wo einfach tief drinnen ist und macht, wenn man sich sehnt nach etwas. Um das geht es heute Morgen in dieser Predigt. Wir schauen gerade den Bibeltext an, den Matthäus 5, Vers 7. Matthäus 5, Vers 7. Um den Bibelvers geht es heute Morgen. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Glücklich sind die Hunger und Durst haben nach Gerechtigkeit, weil die sollen satt werden. Wir sind ja in dieser Bibel-Thematik drin von den Seligpreisungen in Matthäus. Das ist ein Teil der Bergpredigt, haben wir schon erklärt. Und weil es so wichtig ist, möchte ich ganz kurz nochmal eine Zusammenfassung machen von dem, was wir schon gehört haben. Seligpreisungen ist ein Teil der Bergpredigt, der berühmten, bekannten Predigt von Jesus, die er eben auf einem Berg hatte. Und die Seligpreisungen sind benannt nach dem Einstiegswort. Glücklich sind die. Und weil das in jeder einzelnen Predigt immer wieder kommt, ist es mega wichtig, dass wir verstehen, was das Wort wirklich bedeutet. Und obwohl ich es letzte Woche schon mal erklärt habe, ist es wichtig, dass wir es jetzt noch mal ganz kurz erklären, für die, die es vielleicht noch nicht gehört haben oder die auch nicht dabei waren. Und einfach, um noch mal uns bewusst zu sein, um was es geht in dieser Predigtserie drin. Glücklich sind beschreibt ja nicht ein Gefühl. In dem Moment, wo Jesus predigt, ist er nicht das Casino Baden, wo sagt, hey, Glücksgefühl kannst du bei mir abholen, oder? Nein, das ist nicht, was Jesus da macht. Er tut nicht Gefühl vom Glück versprechen, den Leuten, die zulassen, sondern das Wort, das er dort braucht, ist das Wort Makarios. Und das Makarios-Wort beschreibt vielmehr einen Stand, eine Position, die man einnimmt. Es ist eine Gnadenposition. Makarios beschreibt eine Person, die in einer Situation im Gehorsam Gottes gegenüber ist. Es beschreibt die Person, die begriffen oder beschlossen hat, den Willen Gottes im eigenen Leben umzusetzen. Und die Person, die ist gesegnet, die ist begnadet, die ist eben Makarios. Das beste Beispiel, das wir das letzte Mal hatten, ist Maria, die Mutter von Jesus gewesen. Die Schwägerin, die Elisabeth, wo sie Maria sieht, sagt, wow, du, Maria, bist Makarios. Du bist Makarios. Ich glaube nicht, dass sie in dem Moment beschrieben hat, wow, hast du ein Lachen auf dem Gesicht? Hey, geht es dir gut heute Morgen? Ich kann richtig sehen, wie du strahlst. Nein, das ist nicht, was die Elisabeth beschreibt. Weil wir haben auch gesagt, ja, der Maria wird es wahrscheinlich nicht sehr glücklich ergangen sein in dieser Zeit von der Schwangerschaft. Stell dir vor, im ersten Jahrhundert ein Teenager, der schwanger ist und nicht verheiratet. Ich kann mir vorstellen, dass sie nicht sehr viele glückliche Momente erlebt hat, gerade so in dieser Anfangszeit. Dass sie wahrscheinlich sehr viel Ablehnung, Abweisung, ausgelacht, mit viel Schande behaftet. Der Josef hätte verlangen können, dass sie gesteinigt wird. Also es ist auch ein lebensbedrohlich gsi, ihre Umstand. Also, ich glaube nicht, dass sie überflossen ist von Glücksgefühl, aber trotzdem sieht Elisabeth, du Maria bist Makarios. Du befindest dich im Willen Gottes. Und in dem Willen Gottes drinnen, in der Position, die du einnimmst, aus dem daraus fließt der Segen. Andere Übersetzungen tun auch das Wort gesegnet sind brauchen. Und das beschreibt es eigentlich gut. Gesegnet sind die Menschen, die sich entscheiden, im Willen Gottes wollen sein und zu bleiben. Das ist das Wort, das Jesus da braucht in dieser Glückseligspreisung. Glücklich sind die Menschen, oder eben gesegnet sind die Menschen, die sich entschliessen, den Gotteswillen umzusetzen in ihrem Leben. Also die sind glücklich. Jetzt, welche sind glücklich? Das sind die, die Hunger und Durst haben. Das ist, das Wort beschreibt natürlich auf der einen Seite einen physischen eine Lust, eben so wie, wenn du das Hypo hast, wenn du Diabetiker bist und das Hypo hast, dann hast du Hunger und Durst, dann hast du Sehnsucht nach Essen und Trinken. Aber es beschreibt auch eine tiefere, geistliche Haltung, die Menschen können einnehmen. Im Psalm 42, Vers 2 bis 3 wird das so schön beschrieben, der Hunger und der Durst. Wie das aussieht. Und dort lesen wir, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so sehne ich mich nach dir, o Gott. Ja, ich dürste nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich in seinen Tempel kommen? Wann darf ich wieder vor ihn treten? Also Hunger und Durst ist Ausdruck, ist ein Wort, wo Sehnsucht beschreibt nach der Gegenwart Gottes. Wo Sehnsucht beschreibt, ganz besonders in unserem Vers, nach Gerechtigkeit. Gesegnet sind die, die Hunger und Durst haben, die verlangen, wie ein Hirsch nach frischem Wasser lechzt, die sich so sehnen nach Gerechtigkeit. Das sind die Menschen, die Jesus selig preist. Und wisst ihr, was ist so interessant an dieser Bibelstelle? Dass, wo Jesus das predigt und sagt, hey, glücklich sind die, die sich sehnen oder die Durst haben, dass der das sagt, Jesus selber die Antwort oder der Durststiller ist. Es gibt ja die interessante Konversation, das ganz, ganz spannende Gespräch, das Jesus hat mit einer Frau am Brunnen. Im Johannes 4, Vers 10 kann man das nachlesen. Dort hat Jesus ein Gespräch, eine Konversation mit einer Frau. Und er sagt ihr dort, Jesus antwortete ihr, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will und wer dich hier um Wasser bittet, würdest du mich um das Wasser bitten, das du wirklich zum Leben brauchst. Und ich würde es dir geben. Also Jesus tut da über eine Sehnsucht reden. Er will wecken, ein Verlangen nach der Gerechtigkeit Gottes, nach einem lebendigen Gott möchte er Sehnsucht wecken und sagt, das sind die Menschen, die gesegnet sind, die sich sehnen, die Verlangen haben nach Gott, die sich wünschen, dass Gerechtigkeit herrscht auf dieser Welt. Das sind die, die gerecht sind. Und das Interessante ist, dass Jesus selber die Antwort ist auf das Verlangen. Dass es zu seinem Job gehört, Gerechtigkeit auf die Welt zu bringen. Dazu kommen wir nachher noch ein bisschen genauer darauf zu sprechen, wie denn das genau aussieht oder warum das so ist, was Jesus mit Gerechtigkeit zu tun hat. Jetzt möchten wir aber zuerst, um das ein bisschen besser verstehen, glücklich sind die, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben. Dass wir das besser verstehen, wenn wir jetzt noch ein bisschen anschauen, was denn Gerechtigkeit bedeutet oder über was für eine Gerechtigkeit Jesus da redet. Und das griechische Wort Gerechtigkeit, das da gebraucht wird, ist das griechische Wort, ich probiere es auszusprechen, das heisst Dikaiosyne. Das ist das griechische Wort für Gerechtigkeit. Und wenn du ein Griech wärst, Hättest du jetzt gehört, den Namen von einer griechischen Göttin? Also das Wort Gerechtigkeit ist gleichzeitig auch der Name von einer griechischen Göttin, nämlich der Göttin vom Recht. Logisch, oder? Die hat einen spezifischen Job oder einen spezifischen Auftrag gehabt. Die kurz vor dem Dike wird sie auch häufig mal noch genannt. Die hat einen Auftrag gehabt, für Gerechtigkeit im Staatswesen zu sorgen. Also es geht nicht nur um persönliches Recht, sondern es geht auch darum, dass ihr Job ist, im griechischen Staatswesen für Gerechtigkeit zu sorgen oder dafür zu schauen, dass eben der Staat nicht korrupt oder ungerecht wird. Für das gibt es in der griechischen Mythologie eine ganze Göttin, die zuständig ist dafür, zu schauen, dass keine Korruption ins Staatswesen hineinkommt. Sie ist übrigens auch bekannt als Göttin der Rache. Also dort, wo dann Unrecht war, ist ihr Job dann auch, die Unrechtstuer zu verfolgen und die Opfer zu rächen. Also es geht um eine Staatsgerechtigkeit. Und selig sind die, die sich sehnen nach Gerechtigkeit. Jetzt das Interessante ist, dass die Zuhörer von Jesus, die das gehört haben, sehr wahrscheinlich sehr regelmäßig Unrecht erlebt haben. Gerade vom Staatswesen. Also Jesus redet da sehr fest zu verfolgten Menschen. Ihr müsst wissen und verstehen, dass das Rechtssystem zu dieser Zeit sehr fest gegen christliche Grundwerte gewesen sind. Also die Hörer von dieser Bergpredigt, die das umgesetzt haben, was Jesus dort predigt, die haben aufgrund von dem Umsetzen Unrecht direkt erlebt. Das gehört irgendwie zum christlichen Wertesystem dazu, dass das immer wieder mal aneckt, nicht passt und zur Verfolgung kann und wird führen. Ich habe gerade vor zwei Freitagen sind wir mit dem Boundless, also mit unserer Teenie-Arbeit, mit unserer Jugendarbeit, sind wir im Thermalbad gewesen. Wir haben eine mega gute Zeit gehabt, haben einen coolen Input gehabt, dort im Wasser, im Thermalbad, in Schinznacht. Das war wirklich speziell gewesen und haben gute Fragen gestellt. Und eine von diesen jungen Frauen hat erzählt, wie es ihr geht in der Schule. Und sie hat gesagt, weisst du, Micha, in der Schule ist es für mich im Fall mega, mega schwierig. Weil ich bin die allereinzige Christin in meiner Klasse. Und ich stehe zu meinen Werten, weil mir das wichtig ist. Und du musst verstehen, dass wenn ich für meine Werte eintrete, kommt das in meiner Schulklasse überhaupt nicht gut an. Und als Resultat, für das, dass ich einstehe, für was mir wichtig ist und für meine Überzeugungen, bin ich fertig gemacht, habe ich keine Kollegen, bin ich ausgrenzt, ausgeschlossen. Einfach aus dem Fakt, dass ich zu meinen Werten stehe, die mir wichtig sind. Und das war auch Teil von dem Erleben, das du vielleicht hast und das die Menschen zu dieser Zeit ganz sicher hatten. Zu christlichen Wert stehen kann immer mal wieder zur Verfolgung führen und kann auslösen, dass andere Menschen dich ablehnen. Bis hin zur staatlichen Verfolgung, wie das Menschen zu dieser Zeit erlebt haben. Und ist das nicht normal, dass Menschen, die das erleben, sich nach Gerechtigkeit sehnen und dürsten? Und Jesus spricht ein Wort vom Trost für diese Menschen. Und er sagt, hey, wenn du Ungerechtigkeit erlebst, gerade aufgrund von deinen Überzeugungen und Werten, darf ich dir zusprechen, du bist Makarios. Du befindest dich jetzt in einer Situation vom Sagen, du dürstest und sehnst dich zwar nach Gerechtigkeit, du möchtest gern, dass unser Staatswesen fair ist. Ist für uns heute einfacher als für Menschen zu dieser Zeit. Und trotzdem erleben wir manchmal gleich Verfolgung und du hast Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Lass mich dir sagen, du bist in einer Situation vom Sagen. Du befindest dich in einer Position von der Gnade, weil Gott sieht dich. Er kennt dich. Er weiß, was du erlebst aufgrund von deinen Überzeugungen. Das ist die eine Seite von dieser Gerechtigkeit, das Sehnen, Hunger haben nach Gerechtigkeit dort, wo Unrecht passiert. Die andere Seite von dem Wort Gerechtigkeit hat wie zwei Bedeutungen, das Wort. Wir können das nachlesen in Matthäus 6, Vers 1. Dort kommt das Wort auch nochmal vor. Und das zeigt wie die zweite Seite von dieser Gerechtigkeit auf. In Matthäus 6, Vers 1 steht Folgendes. Hütet euch davor, eure Frömmigkeit vor den Menschen zur Schau zu stellen. Sonst könnt ihr von eurem Vater im Himmel keinen Lohn mehr erwarten. Wo bitte schön ist jetzt in diesem Vers drin das Wort Dikaiosine? Es ist das Wort Frömmigkeit. Das ist das gleiche Wort für Gerechtigkeit. Und es beschreibt die andere Seite, die andere Bedeutung von dem Wort von der Gerechtigkeit. Es ist das Verlangen, der Hunger, die Sehnsucht, dürfen gerecht, recht vor Gott zu stehen. Also die eine Seite, Hunger und Sehnsucht haben nach Recht, wo Unrecht passiert ist. Jesus, bitte sorg du für Gerechtigkeit auf dieser Welt, wo Unrecht ist. Aber die andere Seite, die andere Bedeutung von dem Wort, von selig sind die, die Hunger und Durst haben, sind die, die gern möchten, gerecht, recht, fromm vor Gott stehen. Eigentlich ist das Wort fromm mega missbraucht, weil wir brauchen es häufig als Negativwort, so, ja, die Frommen, oder die, die nur so tönt, die, die sich so verhalten und es ist so äußerlich und es beschreibt Menschen, die irgendwelche religiösen Akte vollziehen, auf das sie dann gut ausgesehen würden, oder? So verstehen wir Frömmigkeit häufig, aber es ist gar nicht die Bedeutung von dem Wort, sondern die Bedeutung von dem Wort ist, eine tiefe Sehnsucht haben nach einem rechten Stand vor Gott. Das ist etwas mega privat. Jesus sagt, hey, wenn du deine Frömmigkeit lebst, dann mach es so, dass es nicht sieht, sondern es geht um dich und um Gott bei der Frömmigkeit. Oder eben wollen gerecht sein vor Gott. Dass Gott einem annimmt, dass man darf zu Gott kommen und bei ihm sein. Dass Gott einem doch würde recht machen. Es kommt aus der Erkenntnis, dass man selber nicht immer recht gemacht hat. Dass wir selber nicht nur Opfer, sondern auch Täter sind. Dass wir Unrecht auf die Welt hineingebracht haben und dass wir vor Gott überhaupt nicht gerecht stehen können. Und doch spüren Menschen die Sehnsucht, den Hunger, das Verlangen danach, dürfen gerecht vor Gott stehen können. Oder eben fromm sein. Im besten Sinn von dem Wort. Nicht im Sinn von gut wollen aussehen oder angenommen werden oder dass andere Menschen sehen, wow, schau mal, wie lange das der beten kann und wie viele Sätze der in ein Gebet reinpacken kann. Nein, es geht nicht um das, sondern es geht um den Hunger. Das Verlangen, vor Gott können gerecht dazustehen. Das ist es, der ist es, wo der selig gepriesen werden darf, wo das Verlangen danach hat, gerecht vor Gott können zu stehen. Der dritte Punkt von Gerechtigkeit ist, wenn es um Gerechtigkeit geht, greifen wir das wieder aus dem Johannes 4, Vers 10, wenn Jesus sagt, ich bin das Wasser, wo der Durst stillt. Hast du gewusst, dass es am Messias sein Auftrag ist, Gerechtigkeit auf die Welt zu bringen? Wir lesen das im Jesaja 11, Vers 1 bis 4, aus der Prophezeiung vom Jesaja im Hinblick auf den Messias, der eines Tages wird kommen. Dort lesen wir im Jesaja 11, 1 bis 4. Was von Davids Könighaus noch übrig bleibt, gleicht einem abgehauenen Baumstrumpf. Doch er wird zu neuem Leben erwachen. Ein junger Trieb sprießt aus seinen Wurzeln hervor. Das, Spoiler Alert, das bedeutet, das ist Jesus. Der junge Spross, der aus der Wurzel von David wird rauskommen. Wer da beschrieben ist, ist Jesus selber. Gott hat mit dem David einen Deal gemacht oder hat ihm ein Versprechen gegeben. Er hat gesagt, David, wenn du und deine Nachkommen sich an meine Gebote und Gesetze halten, dann wird in alle Ewigkeit ein Nachkommen von dir regieren und auf dem Königsthron sitzen. Das war das Versprechen, das Gott am David gemacht hat. Jetzt, ein paar Jahrhundert später, ist das Versprechen nicht mehr so mega realistisch gewesen. Im Sinn von, das israelische Königreich hat sein Ende gefunden und kein Nachkommen von David ist mehr König gewesen, sondern die Israeliten sind verschleppt worden, sind in Gefangenschaft gewesen, sind unterdrückt gewesen. Und der Jesaja schreibt das es gibt eine Beschreibung im deutschen Sprachgebrauch, wenn man in der Zukunft, in der Vergangenheitsform redet. Alle Deutschlehrer wissen das. Wenn man Zukunftsform Vergangenheit Plusquamperfekt oder irgendwie so hat das doch geheißen. Heisst es immer noch? Sehr gut. Okay, der Jesaja hat Plusquamperfekt im Griff gehabt. Er hat in die Zukunft geredet, als würde man in die Vergangenheit schauen und das Könighaus David hat sein Ende gefunden. Aber wieder mit dem Ausblick in die Zukunft, dass eines Tages einer wird aus dem Baumstrumpf raussprießen und die Person ist der Messias oder eben Jesus. Und was wird er machen? Der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Der Geist der Weisheit und der Einsicht, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Ehrfurcht vor dem Herrn. Dieser Mann wird den Herrn von ganzem Herzen achten und ehren. Er richtet nicht nach dem Augenschein und fällt seine Urteile nicht nach dem Hörensagen. Unbestechlich verhilft er den Armen zu ihrem Recht und setzt sich für die Rechtslosen im Land ein. Recht zu bringen ist am Messias sein Auftrag, sein Job. Das ist, was er wird machen. Okay, jetzt ist Jesus die Erfüllung von dieser Prophezeiung vor diesen Menschen und sagt, glückselig sind die, die Sehnsucht nach Gerechtigkeit haben. Wie genau bringt dann Jesus jetzt die Gerechtigkeit einher? Wie hat er dann seinen Auftrag, Recht zu bringen auf die Welt, erfüllt? Er hat es eben gemacht mit Makarios. Oder er hat es eben gemacht als der Gesegnete oder in dieser Gnadenposition im Auftrag Gottes. Es war jetzt nicht das Richteramt in dem Moment, wo er zum ersten Mal gekommen ist, wo er in dem Moment alles Unrecht ausgewischt hat, sondern er hat das da im Auftrag und in der Demut Gottes. Im 1. Petrus 1, Vers 17 beschreibt der Charakterzug oder die Einstellung, die Jesus hatte. Und wenn ihr Gott im Gebet als Vater anruft, dann vergesst nicht, dass er auch der unbestechliche Richter ist, der jeden nach dem beurteilt, was er tut. Führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm. Das ist die Einstellung, die Jesus hatte. Und das ist die Art und Weise, wie er Recht auf die Welt gebracht hat. Nicht als triumphaler König, der jetzt mit dem Schwert gerichtet hat, sondern als eine Person in Demut und der Unterordnung unter dem Willen Gottes und dem Willen vom Vater. So hat er Recht gesprochen. Er hat das Unrecht von dieser Welt auf sich selber genommen und ist mit dem Unrecht am Kreuz gestorben, auf das eine neue Gerechtigkeit, eine neue Frömmigkeit kann entstehen. Und dass Menschen wieder neu dürfen gerecht vor Gott stehen. Das bedeutet, dass Jesus den Durst nach Gerechtigkeit stillt. So, mit was lässt uns das jetzt zurück, wenn wir den Bibelvers hören? Oder was ist die Zusammenfassung? Selig zu preisen sind die, die sich sehnen nach Gerechtigkeit. Sie werden satt werden. Heisst das, dass wir auf dieser Welt, in dieser Situation, in der wir drin leben, werden volle Gerechtigkeit erleben? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass das ist, was Jesus da verspricht. Dass solange du auf dieser Erde bist, gehört Unrecht und Ungerechtigkeit ein gewisses Maß dazu. Aber eines Tages wird Jesus als Richter zurückkommen und er wird Recht sprechen. Und jeder Durst, jedes Verlangen nach Unrecht Recht zu machen, wird gestillt werden. Offenbarung 22, Vers 17, einer der allerletzten Bibelversen in der Bibel, beschreibt das wie folgt. Der Geist und die Braut sagen, komm, und wer das hört, soll auch rufen, komm. Wer durstig ist, der soll kommen. Jedem, der es haben möchte, wird Gott das Wasser des Lebens schenken. Der Durst, das Verlangen nach Gerechtigkeit wird ultimativ gestillt werden. Ich glaube nicht, dass das in jeder Situation der Fall ist auf dieser Erde, aber es wird der Tag kommen, wo Gerechtigkeit wird gesprochen werden. Und in der Zwischenzeit dürfen wir wissen, dass unser Sehnen nach Gerechtigkeit, dass das Gnade und Segen bringt. So, noch einmal der Bibelvers zum Schluss. Glücklich sind, die Hunger und Durst nach Gerechtigkeit haben, denn sie sollen satt werden. Sie sollen Segen und Makarios erleben. Ich möchte beten jetzt zum Schluss von dieser Predigt für zwei Gruppen von Personen. Für einerseits die Menschen, die Unrecht erleben. Vielleicht hast du dich wiedergefunden, ein gewisses Mal in dieser Geschichte von dieser jungen Frau, die Unrecht erlebt. Vielleicht erlebst du das manchmal auch am Arbeitsplatz, in der Familie, wo auch immer du bist, wenn du für deine Werte einstehst, dass das tatsächlich manchmal Ablehnung mit sich bringen kann. Dann möchte ich jetzt beten für dich, dass du doch darfst Glück im Sinn von Makarios erleben und finden. Und für die zweite Gruppe, die sich danach sehnt, gerecht vor Gott können stehen, gerecht vor Gott dürfen sein, dann möchte ich dann auch für dich beten, dass doch Gott dir den Hunger stillen möchte und dass du darfst wägen und Zugang zu Gott entdecken und finden, wie er das Wasser vom Leben für dich sein kann. Für die zwei Gruppen von Menschen möchte ich jetzt beten. Und wenn du jetzt merkst, ja, für den einen gehöre ich dazu, dann darfst du einfach gerne leislich auch mitbeten. Ja, Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du der Messias bist. Dass du der bist, der Recht bringt. Dass du der bist, der Gerechtigkeit wird aufrechterhalten. Und für dort, wo jetzt Unrecht geschieht, wo wir Unrecht erleiden, erleben, in unserem Leben, in unserem Wandel drin, wo wir immer einstehen für dich und aufgrund von diesem Unrecht erleben, das möchte ich dir jetzt hergeben, Jesus. Gerade besonders die Menschen in diesem Raum, die das erleben. Jesus, bist du der Frieden? Bist du der Trost? Bist du der, der die Herzenssehnsucht stillt, Jesus? Zeig du auf, dass du ein gerechter Gott bist. Wir vertrauen dir, dass du der Richter bist, der unbestechlich ist im Himmel und dass eines Tages Unrecht recht gemacht wird, Jesus. Ich danke dir, dass du die Menschen glückselig jetzt schon nennst. Und ich bitte dich für eine tiefe Erkenntnis, dass sie sich in einer Situation, in einer Position von der Gnade Gottes befinden. Ich möchte dich auch ganz besonders bitten für die Menschen, die heute Morgen Sehnsucht haben nach dir. Die Sehnsucht haben nach einem gerechten Stand vor dir, Jesus. Für all die Menschen, die gerne wären, gerecht und recht vor dir, die gerne möchten zu dir kommen, bitte dich, dass du die Sehnsucht in alle von uns hineinlässt, in allen von uns drinnen entfachst, dass wir alle tief dürfen erfüllt sein von einer Sehnsucht und von einer Leidenschaft für dich, Jesus. Dass wir alle vertrieben sein von dem Wunsch, gerecht vor dir zu stehen. Dass wir dürfen Makarios sein, dass wir alle dürfen uns dort befinden, wo wir sein sollen, in deinem Willen und in deinem Auftrag. Amen.